Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Ist gut, dass du vor der Aufnahme gefragt hast, ob wir wirklich ohne Video aufnehmen, weil heute einer von uns beiden sieht heute sehr verknautscht aus. Ich weiß auch nicht, was du gemacht hast.
Ganz ehrlich, ich bin zwar geduscht, aber ich bin unrasiert, im T-Shirt, ich faulenze, nein, das nicht, ich sitze am Schreibtisch und werkel da, aber ich darf das machen, ohne mich herauszuputzen. Und du siehst es mir nach, dass ich mein Stoppelbart nicht gebürstet habe, so wie du.
Ja, absolut. Du, das ist, es ist quasi Sommerpause, ne? Da darf man auch mal im T-Shirt vorm Rechner sitzen, kein Problem.
Ja, wobei ich heute noch nach Düsseldorf fliege und morgen quasi den letzten Vortrag habe bis September. Und danach keine Kundentermine mehr.
Okay.
Nur noch Podcastaufnahmen mit dir.
Ja, gut, aber dann hast du die Messlatte jetzt gerade hochgesetzt, da muss der Podcast natürlich richtig glänzen ab nächster Woche.
Schauen wir mal, kriegen wir hin.
Schau mal. Wir haben wieder viele Themen gesammelt und du hast in dem Vorgespräch gesagt, du hast ein Thema hast du ausgelassen, weil du wusstest schon 100%, dass ich das auf dem Zettel haben werde. Und genauso war es. Denn die Chatkontrolle, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, ist wieder zurück auf dem Zettel.
Und fast noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also zuerst, sie wurde ja schon abgelehnt im Europäischen Parlament und taucht jetzt wieder auf in der Sommerpause. Was für ein Zufall. Während der WM, die Halbfinals laufen, Viertelfinale sind es gewesen und so weiter. Und plötzlich kommt das Ding wieder, das eigentlich schon mehrfach abgelehnt ist.
Ja, also es wurde schon im März abgelehnt. Also im März haben Parlamentarier dagegen gestimmt, diese Übergangsregelung, die es ja momentan noch betrifft, zu verlängern. Das heißt also, man hatte Meta, Google, erlaubt sozusagen in unverschlüsselte Chatnachrichten reinzuschauen, ob dort Material, was Kinder, was sich um sexuellen Missbrauch von Kindern dreht, zu erkennen und zu melden. So, das war sozusagen eine Übergangsregelung, weil man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt nicht, dass jetzt Verschlüsselungen aufgebrochen werden, wir wollen nicht Client-Side-Scanning, also auf den Geräten selbst ein Scanning haben, weil das eben sau fehleranfällig ist. Es gibt da eine sehr hohe False-Positive-Rate und wir wissen, wenn du einmal in den Verdacht kommst, mit Kinderpornografie zu tun zu haben, dann kommst du da schwer wieder raus. Also so ein False Positive ist wirklich schwerwiegend für die Person, die es betrifft.
Ja. Okay. Es geht auch um den Rest drumherum. Also wenn die Tür da ist, ist sie offen. Gut man diesen Grund auch belegen kann und wo wir alle wahrscheinlich zustimmen und nicken, gar keine Frage, dass das ausgehöhlt, ausgehoben bekommt und wird. Aber wenn die Tür offen ist, dann geht sie halt auch für andere Dinge nicht zu.
Ja, also wir sind gegen die Chatkontrolle. Das kann man, glaube ich, hier sagen. Also ich bin vollkommen dagegen und ich höre raus, du auch. Was jetzt passiert ist, ist auch ein Politikskandal in meinen Augen, denn der Manfred Weber, seines Zeichens der EVP-Fraktionschef, und die Parlamentspräsidentin, das ist die Roberta Metsola aktuell, hat das Verfahren in eine zweite Lesung laufen lassen. Und also obwohl schon abgelehnt war, haben sie eine zweite Lesung gemacht. Und in der zweiten Lesung ist es wohl so, dass es so eine Beweislastumkehr gibt. Das heißt, da müssen nicht mehr Leute zustimmen, sondern es müssen mehr Leute dagegen stimmen aktiv. Du brauchst also eine Mehrheit, du brauchst also mehr als 361 Stimmen für die absolute Mehrheit, damit das abgelehnt wird. Ansonsten läuft es durch. Und das kannst du natürlich machen.
Obwohl die einfache Mehrheit dagegen war. Ne? Über 50% waren dagegen, aber es hat nicht gereicht, genug Nein-Stimmen zu haben, um es nicht automatisch mit Ja zu versehen, was ja total absurd ist eigentlich.
Ja, weil es am letzten Tag vor der Sommerpause gemacht wurde, wo sie wussten, da ist schon ein Teil schon abgereist. Ja, das ist im EU-Parlament ja durchaus üblich, sage ich mal, dass so die letzten Tage relativ dünn besetzt sind. Und so hat man es da durchmanövriert. Ja? Also sogar Juristen im EU-Parlament haben gesagt, das ist nicht rechtens. Also das kann sein, dass das nochmal aufs Tableau kommt. Aber dieser Versuch ist einfach ein Skandal. Es ist eins.
Ja, ich finde es einfach auch demokratieschädigend. Also jetzt, das heißt doch im Endeffekt, die probieren so lange, bis sie es durchhaben, nutzen Tricks, die nicht dazu dienen, Sachen, die abgelehnt sind, durchzubringen. Ganz schlimm. Also ich meine, du weißt, dass ich eher ein bisschen so konservativer bin, zumindest im Vergleich zu dir. Aber da hat es mir schon die Schuhe ausgezogen. Das finde ich einfach richtig, also einfach frech, unverschämt. Ja. Wir sind in einer Demokratie und die sollen sich gefälligst dran halten, dass wenn die Mehrheit sagt, wir wollen das nicht, dass das so ist. Und dann versuchen sie mit irgendwelchen Tricks irgendeine Minderheitsmeinung durchzubringen. Finde ich ganz, ganz schlimm. Echt, also.
Aber was sind denn das für Lobbyisten, die dahinter stehen von Microsoft, Google und Meta? Also das muss ja schon wirklich eine sehr, sehr aktive Front sein, um das Thema Chatkontrolle durchzukriegen.
Da bist du sicher und glaubst, dass es Meta und Google ist? Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, das ist ja für die durchaus Arbeit und ein Zwang, mit Behörden Zusammenarbeit zu arbeiten. Ich glaube, dass das eher aus Sicherheitskreisen kommt, also sprich aus den Regierungen heraus, weil dort, und das muss man ja auch fairerweise sagen, ein Innenminister hat natürlich, wie soll ich sagen, Interesse daran, mitzulesen, um Straftaten, Anschläge etc. Zu verhindern. Und da ist das natürlich für ihn ein perfektes Mittel. Also wenn er das hat, wir sehen es ja auch in manchen Ländern, die das haben, die uns dann immer Hinweise geben, Achtung, da kommt was. Als Innenminister würde ich es mir auch wünschen, ganz ehrlich gesagt. Klar.
Ja, ich glaube aber, dass da der Wind tatsächlich aus dem Silicon Valley kommt, weil wenn du einmal, wie du sagst, die Tür auf hast und in die Chats reinschauen kannst für natürlich Prävention von jeglicher Straftat, dann hast du natürlich auch trotzdem andere Möglichkeiten, kannst du andere Metainformationen rausziehen. Also ich glaube durchaus, die sind auch sehr daran interessiert, jegliche Verschlüsselung im Idealfall für sie aufbrechen zu können. Also bin ich von überzeugt, dass der Innenminister da ein großes Interesse daran hat, weil er sagt, hier Prävention, wobei da auch der Beweis noch aussteht, dass es überhaupt was bringt. Ja,
ja. Also das. Ja, klar.
Sei dazu gesagt, ja. Glaube ich schon auch, aber da sind bestimmt auch noch andere Unternehmen, die da durchaus ein großes Interesse daran haben.
Ja, aber die könnten es ja einfach weglassen. Also ganz ehrlich, glaubst du, dass der Großteil der Normal-User WhatsApp jetzt löschen würde, wenn die sagen, wir machen keine Verschlüsselung mehr? Da glaube ich im Leben nicht dran.
Ja, ist eine gute Frage. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den Zeitgeist an, ob es da gerade irgendeinen Skandal gab und die Leute sagen, nee, jetzt reicht's mir. Ja. Richtig. Weil wir hatten ja damals als Snowden, ist jetzt auch schon ewig her, aber da war mal so ein kurz so ein Schwung, dass man gesagt hat, okay, nee, wir gucken jetzt mal, wo wir verschlüsselt kommunizieren können.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, wenn du jetzt WhatsApp die Verschlüsselung ausschaltet, dann wird der Großteil der Kommunikation im Internet unverschlüsselt stattfinden. Ja,
ja, absolut. Ja. Also bin ich felsenfest überzeugt. Die können das also. Deswegen glaube ich, dass der Druck auf Manfred Weber und die EVP eher von Seiten einiger Regierungen kam, die sowas sich einfach schon seit Jahren wünschen. Machen wir uns nichts vor. Und das Problem ist ja auch, einmal offen, immer offen. Also das ist ja dann nicht mehr, wo du sagst, das drehen wir in 3 Monaten wieder zurück. Das ist ja dann da.
Ja, das ist dann da, wie du sagst, genau. Ja. Also wir prangern das an und bleiben dran. Wir bleiben dran.
Absolut.
Wir bleiben europäisch, würde ich sagen, weil du hast was aus Dänemark mitgebracht. Und ich habe das auch gesehen, habe gesagt, ey, das ist ein Thema, da bringt der Tobi 100% mit heute.
Ja, du hast recht. In Dänemark wurde das Urheberrechtsgesetz geändert. Das ist sehr witzig, weil ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ach, die sind ja fortschrittlich. Aber hör es mal zu. Also Dänemark hat sein Urheberrechtsgesetz geändert und räumt nun allen Bürger das Recht, Achtung, jetzt kommt's, an ihrem eigenen Gesicht, ihrer Stimme und ihrem Körper ein. Also was die machen ist, die sagen dir im Endeffekt, dein Gesicht, deine Stimme, dein Körper gehört dir und den darf das nicht ist jeder.
Total nett.
Ja. Ja, aber es geht darum, den darf nicht jeder nachmachen. Also du brauchst jetzt Stimmkloning zum Beispiel, also Voice-Cloning ist nicht so einfach, wenn du jetzt, was weiß ich, vielleicht Synchronsprecher bist, könnte das ja durchaus auch ein berufliches Thema sein. Es geht um Deepfakes, insbesondere sicherlich junge Frauen, die von ihrem Ex-Partner oder sonst irgendwas oder Stalkern mit irgendwelchen Deepfakes im Netz bloßgestellt werden und ähnliches. Das soll damit leichter zu verfolgen sein, insbesondere auch mit ja, Schmerzensgeld und so weiter und so fort, weil das jetzt sehr klar geäußert ist. Und dann, wie ich das so gelesen habe, dachte ich, auch, wie gesagt, die sind ja fortschrittlich. Hab mir aber dann, wie ich so ein paar Kommentare noch dazu gelesen habe, hat einer gesagt, und dann dachte ich mir auch, ja, guck mal, das habe ich beim Durchlesen gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir haben in Deutschland natürlich sowieso auch was Ähnliches, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz. Und auch da habe ich das Recht am eigenen Bild und der eigenen Stimme. Das ist da sogar explizit eingeschlossen. Also das gibt es auch. Allerdings halte ich dieses dänische Vorgehen für ein deutliches Signal, das auch wahrscheinlich dort jeder mitkriegen sollte und dann weiß und damit einfach auch diese Thematik wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis kommt, weil denkst du, ich meine, wir hatten es ja, Schauspielerinnen und Schauspieler vor kurzem, ist ja schon weg irgendwie aus den Medien, ne?
Aber also ich weiß, was das. Ja, aber weißt du, was gut ist an der Tatsache, dass es jetzt quasi direkt auch um Deepfakes geht? Weil in dem deutschen Gesetz, das ist uralt, da war natürlich keine Rede von hier Voice-Cloning und Gesichts-Cloning und so weiter. Ne? Also, und da ist jetzt die Frage, kann man das gegebenenfalls anders auslegen, wenn man sagt, nee, das ist ja gar kein Bild von Tobias Schrödel, sondern es ist eine KI-generierte Whatever, der zufällig aussieht wie ein Tobias Schrödel. Wenn aber im Gesetz drinsteht, okay, Deepfakes mit dem Gesicht von oder das quasi sich ähnelt, ist verboten, dann hat das halt nochmal eine andere Wirkung, weil das kannst du nicht auslegen.
Also ich bin ja kein Jurist, du auch nicht. Ich habe allerdings irgendwann mal gelernt, ich glaube sogar vom Christian Solmecke war das, als wir damals das Buch zusammengeschrieben haben, der hat mir erklärt, dass zum Beispiel beim Stalking, dass dieser Stalker-Paragraph, dass sowas braucht es eigentlich gar nicht, weil alles, was ein Stalker macht, an sich auch schon verboten ist. Und zwar halten sich die Gesetzestexte da manchmal bewusst vage, um einfach solche Sachen mit einzuschließen. Und dann gibt es, ich weiß nicht, wie das im Juristischen heißt, irgendwelche Kommentare, die Juraprofessoren und Professorinnen wahrscheinlich dann auch schreiben, die dann widerspiegeln, was der Gesetzgeber auch damit meint. Und an solche Kommentare oder Bemerkungen werden sich die Gerichte auch halten. Also da war ein Beispiel genannt, das war der Paragraph 202c Strafgesetzbuch. Das ist dieser Hacker-Paragraph. Und damals hat die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger war damals, glaube ich, Justizministerin. Und in diesem Bemerkungstext oder Kommentartext hieß es auch, dass Administratoren, die sich selber testen, jetzt von dieser nicht verfolgt werden sollen. Gibt es immer noch Streit, weil es steht explizit drin, wer die Software hat, wird verfolgt, Punkt. Aber da war so ein bisschen Auslegungssache drin. Das kann man dann nachträglich korrigieren und genauer definieren. Aber ich denke, dass es auch hier im deutschen Gesetz eigentlich schon mit abgedeckt ist. Diese Wirkung, die mediale, die finde ich natürlich in Dänemark super.
Ich würde gerne mal eine Klammer aufmachen, Tobi. Wenn du schon Frau Leuthäuser heißt und du heiratest jemand, der Schnarrenberger heißt und dann einen Doppelnamen annimmst, da musst du ja wirklich, also das sind ja schon zwei Namen, die für sich ja schon wirklich extrem klingen. Dann auch noch den Doppelnamen. Eieiei. Okay, aber du hast natürlich recht. Ein Gesetzestext ist ja bewusst so ein bisschen, sage ich mal, allumfassender gehalten und wird dann interpretiert vom Richter, oder vom Gesetzgeber. Allerdings, wie gesagt, das ist natürlich dann immer der Raum für Interpretation. Also das, weißt du, wenn du da einen guten Anwalt hast, der tritt dir so hin, wie das haben will. Also.
Ja, weiß ich gar nicht. Wobei das vielleicht, wenn ich dann gleich vorgreifen kann und in Europa bleibe, springe ich mal von Dänemark nach Frankreich. Da ist so ein ähnlicher Fall, wo der Jurist so ein bisschen auch was versucht. Ich erzähle es dir ganz kurz. Ist im Figaro gestanden, hat mir meine Frau gegeben und nach ein bisschen, ich musste es übersetzen lassen, habe ich dann wirklich herzhaft gelacht, weil in Frankreich jemand in einer Firma arbeitet, die Phishing-Tests macht. Also, kennst du ja, die Firma schickt alle paar Wochen irgendwie so eine Mail und sagt, was weiß ich, wir haben hier einen Betriebsrat, bla bla bla, klicken Sie hier, loggen Sie sich ein und dann, wenn du draufklickst und nicht gemerkt hast, dass die Mail von extern kommt und ein Buchstabendreher drin ist, und du so deine Credentials losgeworden bist, musst du zur Nachschulung oder keine Ahnung, wirst irgendwo angerufen und nochmal belehrt eine halbe Stunde, wie du Phishing-Mails erkennst. Kennen wir ja, finden wir, glaube ich, auch beide, nehme ich jetzt nichts vorweg, eigentlich eine vernünftige, gute Möglichkeit, Awareness zu erhöhen und Menschen zu trainieren. Aber jetzt pass auf, in Frankreich gab es jemand, der hat einfach, den hat das gelangweilt. Der hat einfach auf jede Test-Phishing-Mail, die kam, mit Absicht drauf geklickt, hat aber bei den Credentials nicht irgendwie seinen Usernamen eingetippt, sondern so fuck Phishing oder sonst irgendwas, fuck me. Und war, aber auf alle drauf geklickt. Und jetzt pass auf, jetzt hat, ist Folgendes passiert. Und jetzt kommen wir gleich zu dem juristischen Gedöns. Der Arbeitgeber hat den gefeuert, weil er absichtlich auf alles geklickt hat, was da kam. Die Begründung war, und jetzt wird's spannend, er kann ja gar nicht wissen, sicher wissen, dass das alles nur Test-Phishing-Mails gewesen sind. Es hätte ja auch sein können, dass da eine dabei ist, die echt ist, und dann hätte er unter Umständen Schadcode gestartet, runtergeladen, was auch immer, und damit das Unternehmenssystem gefährdet.
Ja, ist, da hat der Arbeitgeber meines Erachtens auch recht in der Form, weil die, dass es eine Phishing-Mail ist, kannst du erkennen. In diesen Tests, dass diese Phishing-Mail von deinem Arbeitgeber kommt, kannst du nicht erkennen. Die kann von überall kommen. Also du siehst nur Phishing-Mail. Im Idealfall siehst du, ja, Phishing-Mail und erkennst die und meldest die und fertig. Aber wer die geschickt hat, siehst du natürlich nie. Oder kriegst du im Nachhinein erst mit einem Pop-up oder mit einer Antwort-Mail, sagt, hey, super gemacht, du hast hier eine Mail, das war ein Test, alles gut, leg dich wieder hin. Also kann ich die Argumentation vom Arbeitgeber durchaus nachvollziehen.
Ich habe ein bisschen länger nachgedacht noch und fand noch eine Möglichkeit, wo er das durchaus hätte herausfinden können. Und zwar, indem er seine Kolleginnen und Kollegen fragt. Wenn die sagt, ja, die Mail habe ich auch bekommen, dann nee, ist
Tobi,
es...
Nee, Tobi, das funktioniert nicht, weil ich kenne solche Tools.
Sicher, aber und wahrscheinlicher.
Aber diese Mail, also diese Tools schicken den Leuten verschiedene Mails. Das sind andere E-Mails, andere Kampagnen, die zu anderen Zeiten gefahren werden. Also das ist, funktioniert nicht so ohne weiteres.
Okay. Jetzt kommt aber der juristische Trick, den er angewandt hat. Der hat nämlich natürlich gegen seine Entlassung geklagt oder ist vorgegangen. Der hat gesagt, ja, Moment mal, Leute. Also die Beweise, die er aufführt, dass ich da drauf geklickt habe, habt ihr unrechtmäßig erworben. Denn ich habe nie irgendwo zugestimmt, dass diese externe Firma, die die Phishing-Mails schickt, meine Daten speichert und auswertet.
Oh, okay. Ich weiß, in Frankreich ist auch der Betriebsrat sehr stark. Also von daher, okay, interessant. Mhm.
Ja, aber ich glaube, dass sowas durchaus auch in Deutschland problematisch sein könnte und deswegen wahrscheinlich solche Phishing-Kampagnen auch immer mit Betriebsräten abgestimmt werden müssen und das ist, glaube ich, der einzige Weg. Aber das, ich mache jetzt keinen Sprachwitz, Rüdiger, das Kassationsgericht. Na, so heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es jetzt wirklich richtig gesagt. Aber
das
nicht,
fällt mir echt schwer, Tobi, aber ich sage dazu nichts.
In Frankreich hat dem Arbeitgeber Recht gegeben. Denn die sagen, das Beibringen dieser Beweise, auch wenn sie tatsächlich unrechtmäßig erworben wurden, sind zweckmäßig und nicht übertrieben. Und deswegen ist die Kündigung wohl rechtens. Also unter uns gesagt, wahrscheinlich war das eh so ein Typ, der immer nur am Stänkern war. Verstehst du? Und die waren einfach froh, die haben gesagt, so, jetzt ziehen wir das einfach durch. Und wenn das nicht klappt und selbst mit der Berufung von dem Kassationsgericht oder sonst irgendwas, dann findet man was bei den Reisekosten. Hauptsache, der Typ ist weg.
Ja, das klingt ein bisschen so, ja. Aber interessant. Also, was lernen wir draus? Phishing-Mails besser melden oder ignorieren, aber nicht einfach... Also auch wenn du weißt, dass es fake ist, nicht draufklicken und irgendjemand beleidigen. Also.
Das Beleidigen ist, glaube ich, das Thema gewesen. Ja. Nichts anderes. Ja, vermutlich.
Ah, okay, witzige Geschichte. Ja, für den Arbeitnehmer nicht witzig, aber er hat es auch, also er hat es,
ja, ich habe da jetzt kein Mitleid. Nee. Ja, kein Mitleid. Ganz. So, was hast du noch?
Ich habe, also wir bleiben mal in diesem KI-Kontext von vorher, weil Instagram hat gedacht, eine super Idee zu haben. Also Meta, weißt du, ist total hinterher, neue KI und KI-Features, KI. Ja? Oder KI, wie wir sagen, ja. Wie ihr coolen Kids. Ja. Und haben eine Funktion eingebaut, dass du bei Instagram sozusagen die Fotos generieren lassen kannst und auf Bilder von öffentlichen Profilen zugreifen kannst. Also ich konnte zum Beispiel sagen, wenn ich weiß, der Tobi, der Comedy-Hacker, hat ein öffentliches Instagram-Profil, kann ich ein Bild generieren und sagen, mach den Tobi im Hintergrund. Und dann wird ein Foto generiert, wo du im Hintergrund stehst, wo wir zusammen am Strand stehen zum Beispiel. Und
aber
diese Funktion, das Einverständnis der Person, dass sie auf KI-generierten Bildern zu sehen sein kann, wurde per Default auf Ja gesetzt. Also du musstest quasi ein Opt-out machen und sagen, ja, Meta macht Meta-Sachen. Ja, du musstest aber per Opt-out sagen, ich möchte das nicht. Ich will nicht, dass irgendwelche fremden Leute mein Gesicht irgendwo reingenerieren.
Okay, lass mich kurz nochmal zusammenfassen, nur verstehen. Öffentliche Profile, also auch, ich sage jetzt mal Prominente, wenn ich jetzt mit Evelyn Bordecki beim Abendessen sitzen möchte, dann mache ich ein Foto von mir an dem Tisch, wo ich alleine sitze und sage der KI, pass auf, hier ist das Instagram-Profil von Evelyn Bordecki, die soll bitte neben mir sitzen mit, keine Ahnung, einem hübschen schwarzen Kleidchen oder sonst irgendwas.
Genau. Und dann würde das funktionieren. Jetzt war aber interessanterweise, fanden das die meisten Leute bei Instagram gar nicht mal so geil. Ja? Und haben sich ziemlich beschwert. Also es gab da schon so einen kleinen Shitstorm, weil die Leute gesagt haben, hey, muss das aktiv ausschalten, dass das geht. Und Instagram ist dann zurückgerudert, hat es dann wieder auf Opt-in gesetzt oder hat gesagt, ach nee, dann machen wir es halt anders sozusagen. Ja? Aber erstmal probiert, erstmal per Default. Und weißt du, was das Problem an der Sache ist? Wir haben ja gesehen, dass solche Bildgenerationsfeature immer an irgendeiner Stelle missbraucht werden. Bei dem Grok Twitter X Skandal vor einem Jahr her oder sowas, wo du im Prinzip Bilder von jeder Person in jeder Pose, in jeden Klamotten generieren konntest. Was für ein Scheiß. Also warum machen sie das? Das ist doch
Na, ich ganz ehrlich, die werden auch gewusst haben, dass das einen Shitstorm gibt. Also ich weiß nicht, wer solche Entscheidungen trifft, weil du sitzt doch da irgendwo und besprichst dich und da kann doch keiner kommen und sagen, ey, das ist doch eine geile Idee und das werden alle lieben oder es wird keiner merken oder sonst irgendwas. Jetzt mal ganz ehrlich, also wie, Wahnsinn, das ist ja wie die EVP. Es ist einfach dumm.
Das ist einfach dreist, das ist dreist. Also also diese KI gibt es weiterhin, du kannst auch weiterhin noch Dinge auf den Fotos ändern. Aber du kannst jetzt keine Person mehr einbauen, die das nicht wollen.
Und also das ist ja auch okay. Also kein Abendessen mit Evelyn Bordecki.
Ja, außer du gehst dann mit ihr essen und machst ein Foto. Ist
ja
auch eine Option.
Ein echtes, ja, das stimmt.
Ja,
wir haben ein Video haben wir zusammen gemacht.
Ja, siehst du? Ja. Ist doch schon mal was. Du bist fast
da. Ich werde den Ton anpassen und werde sie irgendwas anderes sagen lassen mit 11 Labs Stimme klonen. Ha, so mache ich das.
Das machst du nicht.
Stimmt, am Schluss wohnt sie noch in Dänemark und wird alles nicht funktionieren.
Wollen wir beim KI-Part bleiben, weil ich habe noch ein KI-Thema. Hast du noch KI? KI?
Nein, überhaupt nichts mit KI habe ich heute.
Ja, cool.
KI, AI.
Ja, ich habe noch ein schlechtes KI-Thema und zwar hat das Korrektiv hat in der Recherche mit dem Tagesspiegel-Background herausgefunden, dass die AfD ein eigenes KI-Tool entwickelt hat. Alternator Studio heißt das und soll im Prinzip nur dazu da sein, um auf Knopfdruck Social-Media-Posts und Grafiken und so weiter zu erstellen.
Okay, da werden sie nicht die einzigen sein. Das wird die FDP auch machen, die SPD, die CDU, CSU und die Grünen wahrscheinlich auch.
Ja. Also solche Tools nutzen alle Unternehmen, nutzen alle Parteien, ganz klar. Ja. Aber die Kritik an diesem Modell ist eher, dass man, wie man es nutzt, dass man explizit den, Wahrheitsgehalt steuern kann und den Fokus auf Kriminalität und Migration und so weiter lenkt bei diesen Posts, die generiert werden. Und auch sozusagen von der Ansprache in Ostdeutschland deutlich schärfer sein kann als in Westdeutschland. Also die KI sagt, okay, wo willst du das posten? In Ostdeutschland, da können wir ein bisschen mehr Gas geben, was hier Rassismus und Vorbehalte betrifft. Und im Westen müssen wir eben ein bisschen humaner auftreten.
Interessant. Unabhängig davon, wie wir das finden und wie wir die Themen finden, lass uns das mal versuchen, von einem Schritt zurückgegangen zu sein und drauf zu blicken, ist das marketingtechnisch eigentlich eine phänomenale Idee, weil du machst damit nichts anderes, als dass du deine Zielgruppe ganz explizit aussuchst und auch im Mikromanagement bedienst. Das ist das, was Donald Trump bei seiner ersten Wahl gemacht hat, als Leute irgendwie mit diese Wahlhelfer an die Türen geklopft haben in diesen Swing States, wo es darum ging, dass man zumindest ein paar Prozentpunkte oder Kommapunkte vor jemand anderem ist, um diesen Swing State zu gewinnen. Und die sind, so ist meine Erinnerung, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, die sind mit Informationen aus Facebook und Sonstiges an die Tür gegangen und haben halt gesagt, wenn da jemand sich beschwert hat, dass irgendwie eine Umgehungsstraße fehlt und die ganze Zeit die LKWs vor der Tür sind, haben die gesagt, hallo, pass auf, wir sind vom Donald Trump und der möchte eine Umgehungsstraße bauen, wie finden Sie den? Ist eigentlich nichts anderes.
Ja, was und die im Nachbarhaus haben sie das Gegenteil erzählt, damit also war ich total egal, ja, genau.
Richtig, die wollten eigentlich nur die Stimme haben, genau. Und was du jetzt hier beschreibst, ist ja auch nichts anderes, allerdings, ich sage jetzt mal im großen Stil, dass du einzelne Personen, Grüppchen oder Gruppen, je nachdem, gezielt so ansprichst, wie sie es sich wünschen und damit ja Vorteile hast. Machen das andere nicht auch? Und natürlich muss die AfD das mit ihren Themen bedienen. Und die sind halt oftmals Rassismus und sonstige Sachen. Aber ja, rein vom Doing her.
Da hast du recht, da hast du recht. Was dieses Tool macht, ist, es schaut sich sozusagen Nachrichtenquellen an und guckt, okay, welches Thema hat jetzt gerade einen großen Wiederverbreitungswert oder was geht denn jetzt viral? Und dann setzen sich auf dieses Thema auf und erfinden und stellen da raus, was sie herausstellen wollen. Und das sozusagen nach Zielgruppe. Ja, also da wird dann einfach herausgestellt, okay, da geht's um Migration und dann wird dann voll drauf gehauen. Also das finde ich schon, also es werden Bilder generiert, die werden auch nicht gekennzeichnet als KI-Bilder. Also da wird nicht drauf geachtet,
dass man das. Es erleichtert Propaganda. Das ist gar keine Frage. Genau. Und natürlich wird die AfD ihre Wählerinnen und Wähler mit genau diesen Themen bedienen, auf die sie anspringen.
Ja. Du auch automatisierst wenn sie keine die Propaganda haben, damit. Das ist eine komplette Automatisierung von Propaganda, ja. Also.
Ja, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ich finde es traurig, natürlich. Aber immer Grog macht auch nichts anderes. Oder dieser russische Wikipedia-Klon jetzt, der quasi ein deutschsprachiges Wikipedia klont mit pro-russischen Inhalten, sage ich jetzt mal, aber so aufbaut, dass sie KI möglichst leicht aufnehmen und verarbeiten kann, in der Hoffnung, und das ist ja jetzt schon nachgewiesen worden, dass andere KIs dann daraus oftmals zitieren. Und das wird echt schwierig. Also ich möchte das jetzt nicht unter Teppich kehren oder irgendwie flach reden. Im Gegenteil, ich finde das total schlimm. Aber ich glaube, da gibt's gerade also im Netz so eine Welle, dass ich echt Angst habe, wie manipuliert wir einfach in Zukunft werden, ohne dass wir eine Chance haben, uns dagegen zu wehren. Also ich halte mich jetzt schon für einen, der auch Quellen mal nachprüft und nicht alles glaubt. Und ich habe mir auch ein paar Seiten rausgesucht, wo ich gerne Nachrichten lese, weil ich dieser Quelle vertraue, sage ich mal, auch wenn man weiß, auch die werden Fehler machen, irgendwas. Aber das ist natürlich schon krass.
Das Problem besteht ja schon länger. Das, was jetzt neu ist die Skalierung davon. Weißt du, du hast ein automatisiertes Tool, das einfach dir eine News nimmt und bläst dann 1000 verschiedene Postings raus. Früher musstest du die von Hand machen. Haben sie auch gemacht. Da gab es dann hier die Botfarm sonst wo auf der Welt, die du beauftragt hast, um Dinge zu posten. Ja. Oder beginne zu erzeugen erstmal, das geht jetzt also auf Knopfdruck. Ja, also das
und vor allem geht es schnell. Also wenn diese Botfarmen, unabhängig davon, dass es die schon gab, du hast recht, aber da musstest du den Leuten auch erstmal sagen, um was es jetzt geht, was die schreiben sollen, was da drin, also da, ich sag mal, gab es eine Schulung vorher, verstehst du? Da sitzt wahrscheinlich einer dran und sagt, ab jetzt machen wir das, ein Prompt, fuck, los geht's und dann sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Posts unterwegs. Das ist krass. Ja. Weißt du, als ich angefangen habe, in der IT zu arbeiten, beziehungsweise auf Netzwerkebene in der IT zu arbeiten, sprich, als ich damals zur DT System gekommen bin bei der Deutschen Telekom und wir wirklich, ich sag mal, auch noch so ein bisschen das Internet mit aufgebaut haben. Das war ja so die Goldgräberzeit und wir haben Leute vernetzt, die vorher noch nie Internet hatten. Wir hatten echt das Gefühl, dass wir was Phänomenales bauen. Wir waren der Meinung, dass das Internet es schafft, ich sage es mal bildlich, Hirten hütenden Mädchen in der Taiga, die sonst nie in eine Schule kommen würden, theoretisch zumindest, wenn das Endgerät da ist, einen Internetzugang zu geben irgendwann, dass die Bildung genießen können, dass die sich eine Meinung bilden können über Themen und so weiter. Aber wir haben dieses schöne Internet, dieses wunderbare Tool durch so viele Extremisten links wie rechts sowas von kaputt gemacht und an die Wand gefahren, dass mir echt Angst und Bange wird. Ganz ehrlich.
Ja, ja, stimme ich dir zu. Also ich weiß nicht, ob man das noch einfangen kann oder ob es dann quasi jetzt ein separates Internet geben muss, wo die, keine Ahnung, Hürden reinzukommen höher sind. Ich weiß es nicht. Ich kenne natürlich auch keine Lösung
dafür. Es wird ja noch schlimmer, wenn wir Russland angucken, die ja quasi ihr eigenes Internet bauen. Oder Nordkorea hat es ja schon, auch wenn das wahrscheinlich winzig klein ist und wahrscheinlich nur 22 Nutzer kennt oder so. Nee, ich glaube, also ich glaube, wir Menschen sind einfach zu blöd und zu kaputt, um schöne, kluge Dinge einfach zu lassen. Sobald man die ausnutzen kann zum eigenen Vorteil, wird es immer welche geben, die es machen. Und nicht nur einer, sondern halt Dutzende. Scheiß drauf. Naja.
Ja, ja, schön positives Thema. Ja. Okay, haken wir es ab, das Internet, wir befassen zusammen, Internet ist am Arsch. Okay, gut, haben wir abgehakt. Genau.
Jetzt haben wir auch einen Titel für diese Folge. Das Internet ist am Arsch. Genau. Pass auf, ich habe was Technisches mitgebracht. Lass uns mal wirklich so einen harten Cut machen und vielleicht über irgendwas was Nettes reden. Wir haben ja, letztes Mal haben wir uns ja spaßig darüber unterhalten, wie YouTube jetzt irgendwie Übersetzungen macht. Also KI-generierte Übersetzungen ist doch ein KI-Thema, merke ich gerade. Und du musst dir dann irgendwas anhören auf Deutsch, was ganz schlecht ist und ganz wüst, ohne Emotionen oder sonst irgendwas. Und erst so nach 30 Sekunden merkt man überhaupt irgendwie, was ist denn das für ein komischer Text? Was genau. Redet der
denkst,
dann? Du
denkst, irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Warum redet der so komisch? Genau.
Ja. So grandios. Also, pass auf. Ich habe, der Klaus hat das geschickt, ein GitHub-Repository, da gibt es eine Chrome-Extension, die diese Auto-Translation bei YouTube ausschaltet. Geht halt nicht auf dem Handy auf oder in der YouTube-App quasi, sondern nur eben als Chrome-Extension, wenn du dort guckst. Aber da ist es zumindest möglich, dass du diese automatisierte Übersetzung ausschaltest, die ja sonst einfach standardmäßig an ist. Und ich verstehe nicht, wer auf die Idee, jetzt sind wir schon wieder dabei, wer kam auf die Idee zu glauben, das sei eine gute Idee, das immer anzuhaben? Und naja, und ganz schlecht zu übersetzen. Also da gibt's jetzt eine Möglichkeit, das zu lassen.
Sehr gut. Das gibt es bei Instagram übrigens auch jetzt schon bei manchen Creatoren, dass du, wenn du jetzt ein Video aufnimmst, automatisch auch verschiedene Sprachen hast. Das ist dann auch lippensynchron und funktioniert auch mit deiner Stimme. Scheint besser zu funktionieren als bei YouTube. Aber ja, das gibt es da auch schon für ausgewählte Nutzer. Naja, ob man das will oder nicht. Ich meine, für den Content Creator ist es auch eine Chance, weil er natürlich jetzt, du nimmst ein deutsches Video auf und hast die ganze Welt als Zielgruppe gegebenenfalls. Ja, muss man auch sehen, dass das für den Creator durchaus eine positive Funktion ist. Und wir finden es ja nur so scheiße, weil die Umsetzung so schlecht ist. Weil die ist ja wirklich grottenschlecht bei YouTube.
Ja, das schon, aber auch da muss ich sagen, ich gucke mir die Sachen lieber im Original an, weil ich auch Englisch kann. Natürlich, also das muss doch eine Entscheidung von mir sein in den Einstellungen. Wenn ich kein Englisch kann, dass ich dann sage, bitte mach mir gleich die deutsche Übersetzung, ob grottenschlecht oder gut, sei dahingestellt. Aber das muss doch meine Entscheidung sein. Die können mir doch nicht irgendwas übersetzen, was ich gar nicht übersetzt haben will, weil eine Übersetzung typischerweise auch immer Fehler enthält und nicht eins zu eins identisch ist. Also gestern, wir haben gestern Fernsehen geguckt und da war also geht es um so, Bad Surgeon heißt das auf Netflix, da geht es um so einen Arzt, also echte Geschichte, ein Arzt, der irgendwie so Luftröhren ersetzen wollte und die überhaupt nie getestet hat und alle Patientinnen und Patienten sind einfach gestorben und die ganze Welt hat ihn erstmal gehypt, weil der einfach so getan hat, als hätte der jahrelange Forschung betrieben und das waren irgendwie bloß irgendwelche Nebenwirkungen, die da zum Tod geführt haben. Ganz schlimm. Aber pass auf, da war auch was, der sagte auf Englisch, don't question me. Und die Übersetzung war, stell mir keine Fragen. Dabei heißt don't question me, heißt einfach, stell mich nicht in Frage.
Stell mich nicht in Frage, genau.
Ja, also was ganz was anderes. Deswegen, also eine Übersetzung ist nie wirklich perfekt und deswegen möchte ich entscheiden, wenn ich es kann, hätte ich gern das Original. Und ansonsten möchte ich sagen, wann es übersetzt wird. Das YouTube hiermit eine Bitte weitergeschickt.
Ja, YouTube hört bestimmt unser Podcast, okay. Ja. Ich bin nicht bei dir. Ja,
wer weiß. Pass auf. Der einer der Gründer kommt ja aus Deutschland oder hat in Deutschland jahrelang gelebt, muss man ja sagen. Bevor er dann mit seinen Eltern zurück in die USA gegangen ist und dort mit seinen Kumpels YouTube erfunden hat. Der war der hier und der ist weggegangen, weil sein Vater war, glaube ich, aus Bangladesch. Und damals haben wir in Deutschland Asylantenheime angezündet und sind im Deutschland-Trikot mit bepisster Jogginghose den rechten Arm hebend irgendwo rumgestanden. Und damals hat sich diese Familie gedacht, ich gehe in die USA. Und deswegen ist YouTube eine amerikanische Erfindung und keine deutsche. Ich sehe in deinem coolen Tool, also für die Hörerinnen und Hörer, der Rüdiger hat ein cooles Tool gevibe-coded, wo wir unsere Themen reinschmeißen können und dann sagen können, welches wir besprechen wollen. Und dann klickt man auf Aufnahme, dann sieht man alle Themen, auch die vom anderen, und kriegt die quasi das erste Mal vorgesetzt, damit man ungefähr weiß, worum es geht und was der andere so hat. Ich sehe hier, du hast noch ein Thema und ich habe noch drei. Dann würde ich jetzt einfach weitermachen.
Jetzt kommt der Tobi-Block, genau, ja.
Ja, zwei sind ganz kurz und eins könnte zu einer Diskussion führen. Also, ich habe eine App, von der ich erzählen möchte, die wurde mir bei Threads eingespielt, die heißt Be My Eyes. Und Be My Eyes ist eine App für sehbehinderte oder blinde Menschen, die mit KI mittlerweile den Menschen, die da ein Foto mit dieser App machen, beschreibt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Das heißt, du kannst entweder ein Foto geschickt bekommen und jemand sagt dir, was da drauf zu sehen ist, oder die App sagt es dir besser gesagt, oder du stehst im Supermarkt vorm Obstregal, nimmst dein Handy raus, weil du nichts sehen kannst, machst ein Foto und die App sagt dir, pass auf, links oben sind Orangen, rechts sind Bananen und vor dir sind die Äpfel. Vereinfacht gesagt. Warum ich das erzähle, ist folgendes: Ich finde solche Apps phänomenal. Und hätte am liebsten mit SternTV schon, ich glaube, ich habe es 15 Mal vorgeschlagen, gerne so ein Thema oder am liebsten sogar so einen Themenabend gemacht, was für coole Gadgets es gibt, um Menschen mit Einschränkungen zu unterstützen und zu helfen. Und ich weiß auch von einem Menschen, der mich mal bei einem Vortrag gesehen hat, oder nee, falsch, nicht gesehen hat, der zwar dabei war, aber nur zuhören konnte, weil er blind ist, der gesagt hat, manche dieser Apps helfen ihm gar nicht so, auch wenn das für einen Sehenden erstmal sehr logisch klingt und als super Hilfe. Deswegen würde ich sowas gerne einfach mal verstehen und hätte da gern ein Thema draus gemacht. Aber egal. Be My Eyes macht nämlich mehr. Da kann ich als Sehender mich auch registrieren. Jetzt fragst du vielleicht, warum solltest du das machen? Weil du kannst das Foto ja selber anschauen. Man erklärt sich dort bereit als helfende Person. Also,
ja, ja.
Es könnte passieren, und es hat jemand auf Threads auch geschrieben, der sagt, ich bin schon seit 2 Jahren dort registriert, jetzt ist es das erste Mal passiert. Da ist ein blinder Mensch und der sagt, ich brauche jetzt Hilfe, dann klickt er in die App und die App schaut nach, ob jemand, der sich bereit erklärt hat, wirklich in der Nähe ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das 3 Minuten weg sind oder 5 oder was die damit mit in der Nähe meinen, und sagt, pass auf, da steht jemand, der braucht Unterstützung. Und dann kann man da hingehen zu den Menschen und sagen, pass auf, ja, ich bin dein
Blinder. Du kriegst kein Foto geschickt und musst das Foto interpretieren für die Person, sondern du bist dann,
gehst dann physikalisch hin. Der sagt, keine Ahnung, ich komme hier nicht über die Kreuzung. Ich sag jetzt mal irgendwie ein blödes Beispiel. Wahrscheinlich ist das völlig falsch und vielleicht auch offensive. Das ist nicht so gemeint. Aber irgendwie sowas, dann gehe ich dahin, weil die Person Hilfe braucht. Vielleicht beim Einsortieren von irgendwas oder was auch immer. Und dann kann man da helfen. Also das ist was, ich werde es mir mal runterladen, mal gucken, in Ruhe die AGBs durchlesen und uns richtig verstehen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich sowas durchaus mal mache, weil ich ja doch durchaus viel unterwegs bin und nicht nur wie du zu Hause im Büro sitzt.
Ja, ist interessant, weil ich dachte, das ist jetzt wieder so eine App, dass du quasi, die Person macht ein Foto und du interpretierst das Foto dann. Da wäre meine Argumentation gewesen, das kann KI ja schon mittlerweile ziemlich gut.
Und das kann KI besser. Also spannenderweise hat einer geschrieben in den, das ist dann in den Bemerkungen zu der App oder Bewertungen zu der App, wenn du da in den App Store gehst, da schreibt einer, er ist total glücklich, weil diese KI diese Bilder so toll beschreibt, wie er es noch nie gehabt hat. Und selbst seine sehende Restfamilie ist begeistert, weil die KI ihm Sachen, Details auf dem Bild beschreibt, die sehenden Menschen gar nicht wahrgenommen haben. Also weil du drüber weggeguckt hast, sage ich jetzt mal, und eben nicht gemerkt hast, dass im Hintergrund ein wunderschöner Vogel oder sonst irgendwas sitzt.
Okay, ja, das glaube ich sofort. Also ich hatte auch mal so ein Tool getestet, das funktioniert schon beeindruckend gut, die Interpretation. Ja, spannendes Tool, ich lasse mir auch mal runter, möchte ich mal probieren. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt angefragt wird, wahrscheinlich auch
offensichtlich gering ist, wenn der andere sagt, ich bin seit 2 Jahren registriert, jetzt ist das erste Mal passiert. Ja, das macht ja nichts, aber
ja, macht nichts. Ja. Cool, Be My Eyes. Sehr gut.
Genau, nächste. Siri ohne Orangenpunkt. Jemand hat gefragt, Hey, beim iPhone ist es ja so, wenn das Mikrofon läuft oder die Kamera läuft, sieht man so einen kleinen grünen bzw. orangen Punkt oben in der Ecke, damit man also weiß, das Mikro ist an oder irgendeine App verwendet die Kamera gerade. Mhm. Kennst du?
Ja.
So.
Ja.
Und da sagte jemand, Moment, dieser orange Punkt, das Mikro ist an, muss der nicht eigentlich immer leuchten, weil ich, wenn ich sage, hey Siri, geht das Handy an? Der muss doch permanent mithorchen. Ja, hat man recht, das ist dasselbe wie bei Alexa, die horcht auch immer mit, aber der entscheidende Punkt ist, die Daten werden nicht aufgezeichnet und weitergeleitet. Also da geht es um eine lokale Erkennung dieses Schlagworts mit Alexa oder Hey Siri und das dann, also das Mikro sammelt einen, wie hat es der geschrieben, einen winzigen Audiostrahl und ein leistungsarmer Chip hört lokal mit und wartet auf Siri und erst wenn er das lokal hört, geht das Mikrofon richtig an und zeichnet auf und schickt die Daten entsprechend weiter. Deswegen kann man auch Hey Siri ohne orangenen Punkt haben. Wollte ich jetzt einfach nur noch mal erzählen. Du kennst es wahrscheinlich, oder?
Ja, ja. Es ist interessant, weil die Diskussion ist ja immer da. Wenn du jetzt ein Device von Amazon da stehen hast, das kannst du auch per Schlagwort, ich sage es jetzt nicht noch mal, aktivieren, dann muss ja da ein Mikrofon mitlaufen. Ja, und klar läuft da lokal was, eine Analyse. Das ist auch, hat auch durchaus False Positives. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das mal probiert und hatte dann auch festgestellt, hey, das Ding ist auch angesprungen bei einer Fernsehwerbung. Und ja. Jetzt war die Tage, war ja wieder Apple Keynote. Da haben sie auch das Feature gezeigt und dann war auch, hat auch einer analysiert, warum springt denn kein Device an, wenn ich diese Apple Keynote laut anschaue, weil auch da die Buzzwords fallen. Und Apple hat das quasi, hat quasi die Tonspur so verändert, und dass das Wort nicht so übertragen wird, dass es lokal interpretiert werden kann. Also sie haben einfach das raus, quasi die Frequenzen rausgeschnitten, dass es fürs Ohr noch hörbar ist. Also du verstehst es, aber der Computer versteht es nicht mehr. Ganz interessant. Ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, das zu umgehen.
Aber ja, ist auch spannend, weil da gab es ja auch früher am Anfang von Amazon Alexa so einen Fall, wo in einer Fernsehwerbung, glaube ich, gesagt wurde, Alexa, bestell mir ein Puppenhaus oder sowas. Und dann haben irgendwie alle Leute, die das gesehen haben und eine Alexa hatten, haben am nächsten Tag ein Puppenhaus geliefert bekommen. Ja. Das ist also durchaus witzig. Okay, aber das war nur eine kleine Sache. Jetzt habe ich noch was anderes und dann bin ich fertig und du darfst zum Schluss dein letztes Thema bringen. Pass auf, ich habe eine App gesehen, die Datenübertragung ermöglicht. Also du kennst es ja, wir machen ein Foto, wir sind irgendwo zusammen unterwegs auf einer Messe, man macht ein Foto von uns mit unserem Handy als Erinnerung oder ein Selfie, was auch immer und dann schicken wir uns das gegenseitig. Also der eine, der das Handy hatte, mit dem das Foto gemacht hat, schickt es dem anderen. Und was machen wir da immer? Airdrop.
Ja, wir versuchen es, Airdrop. Mal funktioniert.
Wollte ich gerade sagen, was geht oft nicht? Airdrop.
Ja.
Verstehe also, ich bis heute es, nicht, ne?
Nee, also ich verstehe es auch nicht, weil es funktioniert, sage ich mal, in 80% der Fällen, dann ist es auch cool, aber in den restlichen Fällen, du hast keine Ahnung, woran es liegt, du hast nichts geändert und es geht einfach nicht. Deswegen hasse ich diese Funktionalität, weil sie nicht vertrauenswürdig ist.
Richtig. Und auch, wie du richtig schon sagtest, das ist mein größter Kritikpunkt, du kriegst keine Fehlermeldung oder einen Status. Ja. Wo ist der gerade? Wo hängt der? Du kannst ihn auch nicht zurücksetzen und sagen, mach mal die Queue leer oder sonst irgendwas. Die erste stoppt alles, da sind noch zwei dahinter. Lass die mal laufen oder sonst irgendwas. Da ist einfach zu wenig Eingriffsmöglichkeiten. Also so ein Reset-Button von Airdrop wäre einfach phänomenal oder was auch immer. Vielleicht. Wahrscheinlich ist An-Ausschalten das richtige Wahl der Mittel. Aber pass auf, was ich gesehen habe, ist folgender. Jemand hat sich gedacht, wie kann ich denn Daten sicher übertragen, selbst wenn ich kein Bluetooth oder kein WLAN oder kein Mobilfunk habe? Und der hat sich gedacht, ich nehme die Kamera. Der hat eine App programmiert, oder die müssen beide Parteien auf ihrem Handy haben, und dann überträgst du Daten. Das eine Handy, das sendende Handy, zeigt in schneller Abfolge QR-Codes. Und das empfangende Handy nimmt QR-Codes quasi auf und extrahiert die Daten und baut daraus wieder die Datei zusammen. Jetzt muss man wissen, dass in so einem QR-Code 2 bis 3 Kilobyte Daten passen. Das ist jetzt gar nicht mal so wenig.
Aber es klingt trotzdem sehr ineffizient, sage ich mal. Also ja, es ist besser, als mit Lichtzeichen, mit Morse-Code zu machen. aber es geht in die gleiche Richtung, sag ich mal, ja. Also,
ja, so. Aber es ist komplett offline möglich. Also alles, was du sonst per Airdrop oder sonst irgendwas machen kannst, kannst du auf diese Methode auch. Und du kannst es im Flugzeug machen. Du kannst, also wo du, also, heute kannst du ja WLAN anhaben, aber überall, wo du sonst nicht funken darfst oder wo du es nicht kannst oder hast, damit geht's. Auch wenn es lang, was heißt lang dauert, es kommt darauf an, wie groß die Daten sind. Einen Film möchte ich jetzt nicht per QR-Codes übertragen, aber so ein Foto mit ein paar Megabyte, wenn so ein QR-Code, sagen wir mal, 2 bis 3 Kilobyte Daten überträgt und die flackern da im, keine Ahnung, 2 Stück pro Sekunde oder sowas durch, das wird wahrscheinlich reichen.
Wird wahrscheinlich mehr sein. Also du hast ja normalerweise eine Frequenz und die Fotokamera sollte auch schneller sein. Also keine Ahnung. Aber witzig auf jeden Fall.
Witzig, oder?
Ja.
Ich mag so, also solche Ideen und dann setzt einer um, finde ich einfach grandios. Wahrscheinlich wird es sehr wenige geben, die das jemals nutzen. Aber die Idee ist doch einfach geil.
Die Idee ist total geil. Ich überlege nur gerade, funktioniert es wirklich auch in der Realität? Weil wenn du die, sag ich mal, wenn du ein Bild verpasst, ist die Datei gegebenenfalls korrupt? Ist das Bild
fehlt Informationen? Naja, da gibt's ja schon, also da gibt's ja schon Möglichkeiten, dass man Datenübertragungsfehler ausmerzt, ja, und Sachen wiederholt. Also das wird ein Counter dabei sein, logischerweise. Also in den Daten wird ein Counter stecken. Wenn was nicht lesbar ist, weißt du irgendwie, der 17. hat gefehlt, dann forderst du den nochmal neu an.
Aber der fordert ja nichts an. Der Empfang, der fordert ja nichts an. Der eine schickt ja per Bild und der andere hat ja gar keinen Rückkanal. Weißt du?
Ja, das muss er sicherlich machen am Ende des Tages. Also der wird dir am Anfang sagen, jetzt kommen, keine Ahnung, 12.000 QR-Codes. Und dann sagt er, in Ordnung, dann kommen 12.000. Und dann sagt er am Ende, ich habe nur 11.980 empfangen und die 20, die mir fehlen, sind die, schickt die neu. Also dann muss es so ein Fehler, das macht ja die App aus, da musst du irgend so ein Fehler Bearbeitungsmechanismus drin haben. Ganz klar.
Ja. Ja, okay. Wir probieren es nächstes Mal aus. Das müssen wir testen. Das ist so, das ist so dumm. Ja. Das müssen wir testen. Das genau, klingt genau richtig für uns Dummies, das mal auszurufen.
Ja, das stimmt. So, jetzt darfst du beenden. Pass auf,
du hast das, ja, also ich habe was gesehen und ich finde das so geil. Da müssen wir drüber sprechen. Ich frage jetzt nicht, wie du den Heiratsantrag an deine Frau gemacht hast, weil das ist zu privat. Das will ich gar nicht wissen. So tief will ich dich gar nicht kennen. Aber ich habe einen Heiratsantrag gesehen, der für mich wirklich einen neuen Standard gesetzt hat. Denn hier hat jemand ein Gameboy-Spiel entwickelt. Also der hat erstmal eine Box gedruckt, die genauso aussieht wie damals diese Gameboy-Boxen. Also schon mal vom Design her toll. Hat auch eine Cartridge gemacht und hat auf die Cartridge auch ein Spiel programmiert. Also für ein Nintendo Gameboy. Kennst du das noch, oder? Diese grünen.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ich warte jetzt was. Ja, ja, da gibt es auch Tetris. Ja, ja. Also, ich kenne das natürlich.
Genau. Ja, ja. Und in diesem Spiel, das Spiel handelt sozusagen davon, also die Frau, der das Spiel geschenkt hat, die spielt sozusagen ihre Liebesgeschichte durch. In diesem Game. Ja, total. Ist ja romantisch. Also wirklich liebevoll gemacht, schöne Grafiken, also so schön, wie es halt geht auf dem Gameboy. Aber ich fand das so geil. Weißt du, ich mag ja Pixel-Grafik richtig gut. Und am Ende ist quasi der Twist, du kriegst dann im Spiel, wenn du es durchgespielt hast, kriegst du einen Hinweis, dass du diese Gameboy-Cartridge aufschrauben musst. Das heißt, du nimmst raus, schraubst auf und da war der Verlobungsring drin.
Ach, wie phänomenal ist das denn?
Ist doch eine Hammer-Idee. Das ist ja toll. Also, brutal, brutal. Ich verlinke das auf jeden Fall. Nee, du verlinkst das auf podcast.ichglaubeshack.de. Den Link dazu, das muss man sich anschauen. Ich finde es einfach mega gut gemacht. Vom Ganzen, alles dran ist geil. Alles.
Hat er sie gefilmt, wie sie spielt und was sie sagt? Ist das bekannt?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Spiel an sich gesehen. Also der Rest ist dann, glaube ich, privat passiert. Aber es ist wirklich unfassbar.
Super,
unfassbar.
Also schöne Idee. Das ist doch, schau mal, da haben wir so miese Themen gehabt heute mit Überwachung und Demokratie gefährdend und Pipapo und Kündigung und was nicht alles, Stalker. Und dann hören wir mit so einem romantischen, schönes Thema auf. Mir geht's richtig gut, Rüdiger. Lass uns nächste Woche doch einen neuen Podcast machen.
Ja, machen wir nächste Woche noch einen. Okay. Einen machen wir noch. Okay. Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.